ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Es fehlen hunderttausende Wohnungen. Das ist das größte Problem, das die Iren haben. Die Mieten steigen wahnsinnig, die Obdachlosigkeit steigt auch.
Herzlich willkommen zum Podcast aus London. Heute mit Franziska Hoppen.
Hallo.
Und Sven Lohmann.
Hallo.
Mein Name ist Christoph Prössl. In Irland wird gewählt. Ein spannender Anlass, in ein Land zu blicken, das oft ein wenig im Aufmerksamkeitsschatten von Großbritannien steht. Ein Land, dem es ökonomisch ganz gut geht. Viele große Tech-Konzerne haben sich aus steuerlichen Gründen dort angesiedelt, haben dort ihren Hauptsitz. Und gleichzeitig gibt es Wohnungsnot. Viele partizipieren eben nicht vom Wohlstand. Viel Geld und trotzdem schlechte Laune. Was ist da los in Irland? Dazu später mehr. In den Supermärkten habt ihr es bereits gesehen, da stehen schon die Lebkuchenherzen. Übrigens beim marktbeherrschenden deutschen Discounter in London auch. Klares Signal, es muss bald Weihnachten sein. Und genauso beständig wie die jährliche Wiederkehr der Dominosteine ist das hier. Ja, der Song, der 1984 aufgenommen wurde, angeregt von Bob Geldof und Midge Ure. Zahlreiche Stars haben daran mitgewirkt. Sting, Phil Collins, Bono und. Und es gibt immer wieder Neuauflagen. Jetzt gibt es jedoch eine Debatte um diesen Song. Sven, um was geht es bei diesem Streit?
Ja, man hatte ja das Gefühl, wann immer gerufen wurde, jeder Star kam und hat mitgesungen. Unter anderem auch Ed Sheeran vor 10 Jahren. Und jetzt gibt es eine Neuauflage und das ist so eine Art von fast alle, die mal dabei waren, zusammengemixt zu diesem Song nochmal quasi als Auflage zum 40-jährigen Jubiläum. Und Ed Sheeran hat auf den sozialen Medien geschrieben, es wäre eigentlich schön gewesen, hätte man mich mal gefragt. Mhm. Dann hätte ich in aller Höflichkeit abgelehnt, dass meine Stimme für den Song verwendet wird, denn meine Einstellung zu der Geschichte, die dahinter steht, die hat sich geändert.
Ups, was ist das, was seine Einstellung geändert hat?
Also die Ursprungsidee war ja mal, dass die Einnahmen aus dem Song als Spenden und Hilfe nach Afrika gehen. Vor allem Bob Geldof, der hatte 1984 eine Dokumentation gesehen über Hungersnot in Äthiopien und das war sozusagen die Initialzündung. Mhm. Da entstand die Idee, diesen Song aufzunehmen. Und Ed Sheeran, der reiht sich jetzt ein bei denen, die kritisieren, wenn man Afrika immer als den hilfsbedürftigen Kontinent darstellt, der selber es im Prinzip nicht lösen kann, sondern immer auf die Hilfe der weißen Retter angewiesen ist, dann kommt das Land auch nicht voran. Das ist ein Stigma, das betrachten einige auch als diffamierend. Ja. Und Ed Sheeran findet das mittlerweile auch.
Ja.
Also wenn man sich mal die Lyrics anschaut, da ist nie von einem bestimmten Land die Rede. Da war nicht von Äthiopien die Rede, sondern da ist von Afrika die Rede. Und Afrika sind 54 Länder, teils riesige Länder. Später, 2014, ging es dann um Ebola. Da wollte man Hilfe in von Ebola betroffene Gebiete schicken. Und da war dann von Westafrika die Rede. Auch das können ja nun diverse Länder sein. Und es ist davon die Rede, dass ganz Afrika ein Ort der Angst ist. An diesem Ort fließt kein Wasser, da fließen nur die Tränen.
Das sind jetzt Textpassagen?
Das sind Textpassagen,
okay.
Das sind die Lyrics. Es wächst dort nichts, ein Kuss kann töten und anscheinend haben die Menschen auch alle nicht mitbekommen, dass Weihnachten ist.
Okay, so gebündelt. Nochmal übersetzt.
Auch das Video zu diesem Song 2014, das ist wild, wenn man sich das nochmal anschaut, das ist nicht gut gealtert. Also die Einstiegsszene, wir sehen aus den Augen von diesen Menschen, die in der Ebola-Krise dann Ärzte, Mediziner von oben bis unten, man erkennt die gar nicht mehr als Menschen, weil die in diesen Schutzanzügen stecken, gehen in eine Hütte rein und dort liegt eine halbnackte Frau, die hat also nur noch ein BH an irgendwie und einen kurzen Rock in ihren Exkrementen. Auf der Matratze, man weiß nicht, ist sie tot, lebt sie noch, wird dann an den Armen und Beinen gepackt und rausgetragen, Schnitt. Und die nächste Szene, wir sind in London auf dem roten Teppich und die Stars kommen da in tollen Kostümen grinsend an und laufen an den Reportern vorbei und dann wird das Lied gesungen. Und das ist natürlich ein unwürdiger Blick.
Ja, Bob Geldof hat dazu ja auch Stellung bezogen. Was sagt er?
Ja, nicht nur einmal. Also man konnte ihn in den vergangenen Tagen ja überall sehen und hören. Nicht nur hier im Vereinigten Königreich, sogar in den Vereinigten Staaten wurde er zugeschaltet und sollte dazu Stellung nehmen. Er hat da natürlich eine komplett andere Einstellung zu. Also er versteht diese Kritik auch nicht. Weil nach seiner Auffassung möchte er ja helfen. Mhm. Er möchte ja im Prinzip aufmerksam machen auch auf Notleidende. Und das, was er sagt, ist, wenn es Menschen gibt, die eben keine Hilfe bekommen und die nicht wissen, was sie essen sollen am Abend, wenn die einschlafen immer mit Sorge, dann nimmt man ihnen die Würde. Und er verweist immer auf den Erfolg von Band Aid. Die Spendensumme, das ist seine Aussage, die geht in Richtung von 180 Millionen, was eingesammelt worden ist und was offenbar nach seiner Aussage auch auf den afrikanischen Kontinent geflossen ist. Und ihm geht es halt darum, ihm geht es nicht um eine Stigmatisierung, sondern ihm geht es halt schlichtweg da um die Hilfe und mit Sicherheit auch um die Emotionalisierung. Denn das bringt natürlich Leute auch dazu, dass sie sagen, okay, da mache ich meinen Geldbeutel auf.
Er ist der Pragmatiker, der sagt, das ist ein Popsong und keine Doktorarbeit. Wobei die Kritiker dann wiederum, zum Beispiel auch der, auf den dann auch Ed Sheeran verweist, Fuse ODG, das ist ein britischer Rapper mit Wurzeln in Ghana, der sagt, es ist durch diese negative Darstellung von Afrika, diesem Kontinent, so viel an Tourismus und Investitionen verloren gegangen. Der schätzt, dass würde man nicht ständig das Bild eines Ortes Grauens zeichnen, es Milliarden mehr gegeben hätte.
Okay.
Das ist interessant, ne? Sozusagen die Psychologie dahinter, wenn der afrikanische Kontinent ein Kontinent ist, wo man vielleicht auch gerne in den Urlaub fährt, wo man das Gefühl hat, da kann man auch investieren. Also dieses positive Image oder vielleicht anders gesagt auch die positive Seite, wenn man die mehr betont, dann bringt das am Ende mehr, als wenn man sozusagen immer nur die dützenden Arme anbietet.
Und Fuse ODG sagt, er hat gar kein Problem mit Solidarität, bitte gerne, aber vielleicht können die Afrikaner selbst die Narrative bestimmen und nicht, das ist nämlich der Vorwurf, die Weißen mit ihrem weißen Retterkomplex, die eigentlich nur ihr schlechtes Gewissen.
Ja, da war er sehr direkt, so nach dem Motto, hört auf, quasi uns unsere Geschichte aufzudrücken und zu erzählen. Wir möchten doch bitte unsere Geschichte auch selbst erzählen. Und da macht er natürlich auch in einer gewissen Weise einen Punkt, weil es ist natürlich eigentlich die Aufgabe auch der Afrikaner zu sagen, wie sie ihre eigene Situation sehen und nicht sozusagen die Aufgabe von anderen.
Und so hat er einen Gegenentwurf zu Do They Know It's Christmas geschrieben. They know it's Christmas.
Spannende Debatte, finde ich ein total spannendes Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ja, gehen wir weiter zum Thema Irland. Ich hatte es in der Anmoderation eben schon angedeutet, reich, aber unsexy. Dort wird gewählt. Ich habe es in der Anmoderation ja bereits zusammengefasst und bemerkenswert ist, dass die irische Regierung Überschüsse im Staatshaushalt verzeichnet, es aber trotzdem massive Probleme gibt. Da haben wir gedacht, kurz vor den Wahlen, das ist eine Story, da müssen wir hinschauen. Franziska, du bist nach Dublin gereist. Schilder uns doch mal deine Eindrücke, deine Recherche.
Also du hast ja schon gesagt, dass Irland einen regelrechten Geldsegen erlebt hat und wir können das nochmal durchgehen. Das ist wirklich eine Situation, von der ich glaube, die Finanzminister dieser Welt nachts träumen. Irland hat einen milliardenschweren Haushaltsüberschuss erzielt, zum wiederholten Mal in Folge, 8,6 Milliarden in diesem Jahr. Dazu kommen 14 Milliarden Steuernachzahlungen vom US-Konzern Apple. Irland führt die Wachstumsprognose der Europäischen Kommission mit an. Die Wirtschaft soll nächstes Jahr nochmal um 4% wachsen. Und wenn man, das finde ich, ist die irreste Zahl überhaupt, auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf schaut, dann liegt Irland, diese kleine Insel, die nur ein paar mehr Einwohner hat als Berlin, weltweit auf Platz 3. Und jetzt müsste man meinen, da herrscht fantastische Stimmung in dem Land, denn mit dem Geld könnte man wahnsinnig viel machen. Und das Gegenteil ist aber der Fall. Es fehlen hunderttausende Wohnungen. Das ist das größte Problem, das die Iren haben und von dem sie mir auf der Straße berichtet haben. Die Mieten steigen wahnsinnig, die Obdachlosigkeit steigt auch. Das trifft vor allem die Menschen, die natürlich nicht so viel Geld auf dem Konto haben. Junge Menschen, 40% der 25- bis 34-Jährigen leben noch zu Hause bei ihren Eltern. Und das wirkt sich auf andere Bereiche aus. Es fehlen Lehrkräfte, es fehlen Pflegekräfte, weil die Menschen in Irland keine Wohnung mehr finden. Woran liegt das? Unterschiedliche Dinge, mitunter daran, dass dieses Reichtum, das Irland verzeichnet, natürlich mit den vielen multinationalen Konzernen zusammenhängt, die sich aufgrund der niedrigen Körperschaftssteuer dort angesiedelt haben. Damit kamen auch die top bezahlten Fachkräfte aus aller Welt, die die Mieten hochgetrieben haben. Und gleichzeitig hat die irische Regierung aber auch nach der Finanzkrise, die Irland ab 2008 sehr schwer getroffen hat, nicht ausreichend in sozialen Wohnungsbau investiert.
Ist das eine geteilte Gesellschaft? Also die Leute, die als Fachkräfte bei den großen Konzernen arbeiten, richtige sechsstellige Jahresgehälter nach Hause bringen oder möglicherweise sogar noch mehr, und dann die anderen, ich sag mal die Normalos, die mit regulären Gehältern sich Dublin und andere Ballungsgebiete nicht mehr leisten können?
Es ist genauso, wie du sagst, es sind zwei Wirtschaften. Mm. Es gibt die der multinationalen, topbezahlenden Konzerne, ja, und es gibt die viel kleinere, viel langsamere und auch schlechter bezahlende irische Wirtschaft. Ja. In Irland sind die Einkommen sehr ungerecht verteilt. Und die Regierung, die auf dem Papier eigentlich Mitte rechts ist, eine liberal-konservative Regierung, muss sehr viel Geld in die Hand nehmen, um dafür zu sorgen, dass dieser Unterschied irgendwie überbrückt wird. Also die Regierung gibt schon erstaunlich viel Geld rechts und links aus, um diese Unterschiede wieder auszugleichen.
Sinn Féin sagt ja immer, ja, da müssen wir Wohnungen bauen, und auch die Sozialdemokraten sagen das. Aber irgendwie ist diese Regierung da sehr zurückhaltend.
Was daran liegt, dass die Baubranche auch damals mit der Finanzkrise eingespart wurde und weggebrochen ist. Und jetzt besteht die Sorge, wenn man all dieses Geld nimmt und zum Beispiel in das Wohnen investiert, was sie ja schon zu einem guten Teil machen, auch wenn das einfach nicht schnell genug geht, dass das die Inflation wahnsinnig anheizen würde. Mhm. Sie würden einfach nicht genug Wert für das Geld bekommen, und so legen sie es lieber auf die lange Bank, in Staatsfonds, die dann schlau investieren, um das Geld zu vermehren. Und das soll dann ab 2035 beziehungsweise die Gewinne davon angezapft werden.
Ja. Ich erinnere mich, Sven, du hast ja auch recherchiert und berichtet, als wir diese Ausschreitungen in Dublin gesehen haben. Und das ist natürlich so ein Brandbeschleuniger in dem Moment, wo eine Wohnungsnot herrscht, viele Menschen überhaupt nicht mehr am Wohnungsmarkt eine Wohnung finden und wir dann eine hohe Zahl, und das war ja so im Verhältnis in Irland, eine hohe Zahl von Flüchtlingen sehen, die dieses Land aufnimmt, dann wird das Ganze natürlich auch gekapert. Und ich glaube, so kann man sagen, ist das auch gewesen, gekapert von rechtsradikalen Kräften, die sagen, Ausländer raus, und wir müssen jetzt hier erstmal für uns sorgen.
Ja, das war ein total interessantes Phänomen, weil natürlich diese Ausschreitungen, da waren die Initiatoren, waren bekannte rechte Köpfe. Wenn man dann aber mal die Menschen trifft und befragt, die auch auf diese Demonstrationen gehen, die ganz oft aus der ländlichen Region auch kommen, dann hat man da ein relativ spezifisches Bild auch, nämlich, dass die Menschen merken, einmal diese Wohnungskrise und Wohnungsnot schwappt über von Dublin, von der Hauptstadt, auf das Land. Dort wird plötzlich der Wohnraum auch immer schwerer bezahlbar. Dann kommt noch etwas dazu, dass die Iren immer gewohnt waren, wenn sie jetzt einen Arzttermin brauchten, dann haben sie den relativ schnell bekommen. Nun ist natürlich dadurch, dass mehr Flüchtlinge aufgenommen worden sind, und Irland hat auch eine für ihre Verhältnisse hohe Zahl an ukrainischen Flüchtlingen aufgenommen, nämlich über 100.000. die natürlich untergebracht werden mussten und die auch natürlich Anspruch haben auf eine ärztliche Versorgung. Und plötzlich ist der Arzttermin nicht mehr am nächsten Tag oder übernächsten Tag zu bekommen, sondern man muss irgendwie 3 oder 4 Wochen warten, weil natürlich diese ärztliche Versorgung nicht auch angepasst worden ist und es mehr Ärzte in der ländlichen Region gibt. Das Gleiche ist in den Schulen. Dann sagen die Menschen, okay, wir wollten eigentlich unser Kind auf diese bestimmte Schule schicken, geht aber nicht, die ist schon voll. Und es gab sogar Geschichten, wo es hieß, wir haben gerade für dein Kind, obwohl es schulpflichtig ist, gar keinen Platz in der Schule. Und das sind relativ nahe Themen, die sie umtreiben, und dann wird das projiziert auf die Ausländer. Als erstes auf die Schwächsten, nämlich die Asylsuchenden, als zweites auf die ukrainischen Flüchtlinge. Und wenn man ein bisschen tiefer nachfragt, dann gibt es auch einen Groll gegen diese ganzen Experts, die in den multinationalen Konzernen arbeiten, weil natürlich auch klar ist, dass auch diese Menschen im Prinzip kommen und da die Infrastruktur nicht da ist, für Probleme sorgen. Interessant ist das deshalb, weil das aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und interessant ist es als zweites auch, weil bisher gibt es keine rechte Partei, die im Prinzip Zuwachs bekommt.
Es gibt die vielen Independent Candidates, die eben zu keinen Parteien gehören. Da sehen wir jetzt relativ viel aus dem Boden sprießen. Die haben ganz unterschiedliche politische Einstellungen, aber dort sind dann zum Teil Rechtsaußeneinstellungen zu finden. Aber ja, die Rechtsaußen-Rechtsextreme ist in Irland nicht besonders organisiert, fragmentiert, hat auch keinen charismatischen Anführer in dem Sinne.
Und weil die etablierten Parteien das Thema jetzt auch aufgenommen haben und die Mitte der Gesellschaft dann sagt, okay, dann geben wir euch eine Chance, führt es auch dazu, dass bisher wir kein Phänomen von einer Partei haben, die sozusagen jetzt dieses Thema kapern kann und auch in der anstehenden Wahl eine entscheidende und große Rolle spielen wird.
Aber was man nicht vergessen darf, Irland ist so ein kleines Land. Seit der Jahrtausendwende ist die Bevölkerung um ein Drittel gewachsen. Es ist das erste Mal in der Geschichte dieser Insel, dass Menschen dorthin kommen, um dort ihr Leben zu verbessern. Normalerweise sind die Menschen immer aus Irland weggezogen aufgrund von Kolonialismus und Hungersnot und Armut. Und was mir die Menschen dort auch gesagt haben, ist, sie kommen nicht hinterher. Sie sind einerseits wahnsinnig überentwickelt durch diese ganzen Tech- und Digitalkonzerne und andererseits sind sie total unterentwickelt. Und es ist einfach alles ein bisschen zu schnell gegangen.
Ja, man muss nur mal, entschuldige, wenn man aufs Land fährt, da findet man halt relativ viele Haushalte, die noch mit Torf heizen.
Ja, das hast du auch eine Geschichte
zu gemacht. Soll zwar verboten werden,
ja.
Aber da sieht man ja auch mal das Gefälle. Die einen reden irgendwie über Wärmepumpen und die anderen holen aus dem Garten irgendwie das Torf, um im Winter halt ein warmes Haus zu haben.
Jetzt müssen wir mal den Bogen schließen zum politischen System, zu den Parteien dort. Und das ist ja ganz bemerkenswert, dass die Parteien wieder ganz weit vorne liegen, die dieses Land auch schon seit Jahren regieren. Sinn Féin war ja in den Umfragen, Sinn Féin war in den Umfragen mal relativ gut dabei. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wie kommt das denn? Ich meine, wenn die Menschen ein Defizit empfinden, warum sind diese beiden Parteien, die beiden starken liberal-konservativen Parteien nach wie vor im Aufwind?
Sie haben Irland schon relativ gut durch die Pandemie und die Krisen der letzten Jahre geführt. Verhältnismäßig im Vergleich ist es sicherlich auch ein Stück weit Gewohnheit nach ungefähr 100 Jahren, die beiden jetzt immer wieder an der Macht waren. Auch Sinn Féin drubbelt sich da gerade in den Umfragen mit Fine Gael und Fianna Fáil ganz vorne. Es ist aber so, dass die irische Linke auch fragmentiert und zerstritten ist und man ihnen nicht zutraut, dass sie gemeinsam eine Koalition bilden könnten. Deshalb macht es taktisch für einige vielleicht mehr Sinn, auf die beiden etablierten Regierungsparteien zu setzen und dann zu schauen, wen sie sich als dritten Partner mit ins Boot holen würden. Sicherlich nicht mehr die Grünen, die haben gerade total Probleme, auf Sitze zu kommen. Ja.
Ich fand ganz interessant, als ich mal in Irland war für eine Recherche, da ging es auch um den Wohnungsmarkt, da ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass das ein durch und durch marktwirtschaftliches Land ist. Also das Gefühl bei den Menschen, dass der Staat beispielsweise durch Wohnungsbau einen wichtigen Teil für die Gesellschaft übernehmen könnte, da sind total viele skeptisch und haben den Eindruck, oh bitte nicht staatlich, die können das nicht, das ist ineffizient, wenn, dann muss der Markt das richten. Aber was man wohl in Dublin sehr gut beobachten kann, ist, dass wenn der Markt das richtet, dass dann die großen Investoren kommen und die bauen Luxuswohnungen. Und das ist nicht die Wohnung, die ich dann für, ich sag mal, 1200 Euro anbieten kann, sondern das sind dann eher 2.500 bis 4.000, die ich dann da bezahlen muss, weil Marmorbad und tralala. Mhm. Und das fand ich nochmal eine ganz spannende Beobachtung, dass die einfach auch sehr, sehr anders ticken als wir beispielsweise in Deutschland, wo es ja dann doch auch viele Wohnungsbaugenossenschaften gibt oder staatliche beziehungsweise kommunale oder in Landeseigentum befindliche Gesellschaften, die auch am Wohnungsmarkt unterwegs sind und so ein bisschen abmildern einen angespannten Wohnungsmarkt.
Wobei ich den Eindruck hatte, wenn ich mit den Iren gesprochen habe, dass sie durchaus genau das gefordert haben. Vielleicht sind die Nerven jetzt auch blank und durch. Mhm. Aber der Wunsch nach einem größeren Staat, der sich mehr einmischt und einsetzt, der kam mir schon sehr entgegen.
Mhm. Interessant. Vielleicht ist das ja auch was wir dann irgendwie nach den Wahlen noch erleben, dass sich da wirklich was ändert.
möglicherweise auch genau die Entwicklung, weil sie ja jetzt merken über einen längeren Zeitraum auch, dass der Markt eben nicht alles von alleine regelt für sie, sondern die Wohnungsnot, das ist ja ein Thema, das geht ja jetzt schon über eine Dekade. Und es ist ja auch jetzt nicht in Sicht, dass die Wohnungen demnächst entstehen werden, die Irland eigentlich braucht. Insofern ist, glaube ich, so dieses, das Eingeständnis, ein bisschen mehr Staat ist vielleicht gar nicht schlecht. Und vielleicht ist auch ein Grund, warum die etablierten Parteien weiterhin sozusagen in der Wählergunst noch bestehen können. Einmal, dass sie diese Themen ja auch aufnehmen. Also sie haben ja die konservativen Parteien gerade bei der Migrationsfrage doch jetzt sozusagen ihr Programm verschärft in den vergangenen Monaten. Und das Zweite ist, glaube ich, auch, dass die Iren ja eigentlich ein weltoffenes Volk sind. Also wie Franziska gesagt hat, die ja auch gerne selber in andere Länder gereist sind und sich dort niedergelassen haben. Es gibt ja auch den Spruch, dass man in Irland immer sehr willkommen ist. Also es gibt eigentlich so eine Art von Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit nicht in einem ausgeprägten Sinne. Es ist dann eher der Druck, den die Iren empfinden, wo sie sagen, da muss es Lösungen geben. Und das ist vielleicht auch ein Grund, dass man sich eher auf die verlässlichen, etablierten Parteien dann fokussiert und dann sein Kreuzchen macht, als dass man jetzt eine links- oder rechtsextreme Partei sucht und eventuell auch wählt.
Und um das zu bestärken, die Iren sind echt nervös. Wir haben ja jetzt noch nicht genau über die Wirtschaft gesprochen, aber keiner weiß, wo diese Gewinne, die dann in Irland versteuert werden, eigentlich herkommen. Ich habe mit Ökonomen gesprochen, die sagen, wir können das nicht genau vorhersagen. Es weiß keiner so genau, was die Buchhalter machen, um an diese Gewinne zu kommen. Es hängt irgendwie mit geistigem Eigentum zusammen, also mit Dingen wie Logos oder Slogans. Ich sage jetzt mal ganz vereinfacht Apple, wenn irgendwo auf der Welt ein Handy verkauft wird, dann zahlt dieses Unternehmen Lizenzgebühren nach Irland. Das heißt, die Wirtschaft wird permanent künstlich aufgeblasen durch Geldsummen, die gar nicht dort erwirtschaftet werden.
Und das haben die ja schon mal erlebt, ne? In der Immobilienkrise 2008.
Und zahlreiche Steuerschlupflöcher, die mittlerweile auch geschlossen wurden und so weiter. Aber weil keiner weiß, wo die Gewinne herkommen, weiß auch keiner, wie lange die Gewinne anhalten. Und der zweite Punkt ist die Wahl von Donald Trump. Die USA sind Exportpartner Nummer eins für Irland. Wenn jetzt Zölle auf diese Importe aus Irland kommen, bedeutet das für die Unternehmen dort? Und deshalb will man das Geld unbedingt sicher anlegen und deshalb sind alle ein bisschen nervös, wie es jetzt weitergeht.
Ja, dann vielleicht noch einen Punkt zu Simon Harris, dem Premierminister, der alte Premierminister und möglicherweise auch der neue Premierminister. Ziemlich junger Typ.
Sehr viel auf TikTok unterwegs.
Ja, und was können wir noch zu ihm sagen?
Ja, hatte ja zuletzt in den Umfragen immer vorne gelegen und dann sind aber so eine Reihe an Pannen passiert. Eine zum Beispiel, da war eine Sozialarbeiterin und die hatte relativ brüsk behandelt und auch stehen gelassen. Und das sind dann solche Szenen, wo der sozusagen der TikTok-Premier dann auch merkt, wo dann die Schattenseiten sind. Denn so eine Szene, die ist da unfassbar viel geteilt worden mit wahnsinnig vielen Kommentaren, die ihn nicht haben gut aussehen lassen. Und man kann das tatsächlich dann auch in den Umfragen sehen. Also er hat dort dann verloren in den letzten Tagen. Und es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, kann man glaube ich sagen. Knapp. Alles sehr knapp, aber im Moment ist sozusagen die Führung in den Umfragen für ihn futsch und seine Partei liegt nur noch an dritter Stelle. Also da kann man auch mal sehen, was dann die sozialen Medien auch mit einzelnen Szenen machen und wie sich das dann in Umfragen mutmaßlich auch niederschlägt.
Und wie schnell das gehen kann.
Schnell das gehen kann.
Wir berichten in den Radioprogrammen, im Fernsehen über die Wahl in Irland und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir verabschieden uns. Franziska Hoppen.
Tschüss.
Sven Lohmann.
Tschüss.
Und mein Name ist Christoph Prössl. Bis bald.
Bis bald.
Bis bald.
Die Klimakrise ist da, mit voller Wucht. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung. Im NDR-Info-Podcast Mission Klima zeigen wir nur die Lösungen, die wirklich einen Unterschied fürs Klima machen. Zum Beispiel, wie man die Leute vor Ort mitnimmt, wenn bei ihnen ein Windrad vors Haus gebaut wird. Wir waren in einem niedersächsischen Dorf, wo möglichst alle davon profitieren sollen.
Wir wollen ja die Energiewende und wir sehen, dass es sein muss. Und das Wichtigste war, wir haben alle gesagt, wenn etwas kommt, machen wir es nur alle gemeinsam.
Ein anderes Beispiel. Wir haben ein Mutter-Tochter-Duo besucht. Die beiden setzen auf klimaschonende Technologien bei sich zu Hause und steuern damit ihren Beitrag zur Energiewende bei.
Also ich wollte eigentlich für mich was Gutes, für die Umwelt was Gutes. Und ja, da muss man schon mal in die Tasche greifen, auch ein bisschen tiefer, ne?
Und wir haben mit einem Start-up-Gründer gesprochen, der den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität ermöglichen will. Mit unserer Geldanlage.
Wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich plötzlich Mitbesitzerin oder Mitbesitzer des Unternehmens und habe was zu sagen. Ich habe zum Beispiel was dazu zu sagen, wer da am Drücker sitzt, wer im Vorstand sitzt, was das Unternehmen macht, wie die sich aufstellen. All das darf ich mitentscheiden.
In Mission Klima zeigen wir die besten Klimaideen und stellen die Menschen vor, die sie umsetzen. Immer lösungsorientiert und konstruktiv. Die neueste Folge unseres Podcasts finden Sie jetzt unter anderem in der ARD-Audiothek. Ich hoffe, wir hören uns.